Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Heute mit Petra Ries. Unser heutiger Gast ist eine Dame, die ihr Leben den letzten Orang-Utans gewidmet hat, die Primatenforscherin Dr. Signe Preuschhoff. Hallo und herzlich willkommen.
Guten Tag.
Tausende Orang-Utans haben in den letzten Jahrzehnten ja zumindest ihre Heimat, den Urwald oder sogar ihr Leben verloren. Nur ein Bruchteil dieser Waldmenschen kann gerettet werden und Signe Preuschhoff betreut Orang-Utan-Waisen in einer Waldschule auf Borneo und bereitet sie auf ihr Leben in Freiheit vor. Da lernen dann die Menschenaffenkinder nach dem Tod, dem Verlust der Mutter alles, was sie für ihr Leben im Wald brauchen. Klettern, Nester bauen, Nahrung suchen, Beziehungen aufbauen. Und darüber schreiben sie in ihrem Buch, das vor wenigen Wochen im Brandstätter Verlag erschienen ist, Meine wilden Kinder, ein Leben für die letzten Orang-Utans. Soweit zur Einführung. Frau Preuschhoff, wenn wir zwei beide Orang-Utans wären, wie würden wir uns denn jetzt begrüßen?
Naja, nachdem wir uns noch nicht kennen, würden wir uns erstmal aus sicherer Entfernung betrachten. Und dann würden wir sehen, zwei erwachsene Weibchen. Die eine ist da nicht zu Hause, die sollte vielleicht wieder umkehren und zurückgehen.
Wohin zurückgehen?
Ja, da, wo sie hergekommen ist, jedenfalls aus dem Heimatgebiet der Residenten Orang-Utan-Dame, sollte sie sich doch entfernen. Weil wenn Orang-Utans erwachsen sind, sind die nicht mehr sehr sozial. Und besonders gleichgeschlechtliche Orang-Utans betrachten sich dann eher als Konkurrenten.
Also ich würde als Orang-Utan-Weibchen normalerweise versuchen, mein Revier zu verteidigen und sie jetzt nicht so willkommen heißen, wie ich das
sie
sehr gerne tue.
Sie würden mir ganz harte, böse Blicke zuwerfen.
Über die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede werden wir im Laufe der heutigen Sendung noch sprechen. Ich freue mich, dass Sie da sind. Schwanensee, das Ballett von Peter Tschaikowski mit einem Ausschnitt aus dem zweiten Akt, gespielt vom London Symphony Orchestra unter Leitung von Michael Tilson Thomas. Klassik à la carte auf NDR Kultur heute mit der Affenforscherin Dr. Signe Preuschhoff, die gerade ein Buch veröffentlicht hat über ihre Arbeit, über ihre wilden Kinder. Frau Preuschhoff, wer war denn der erste Orang-Utan, dem Sie bewusst begegnet sind? Wer hat Sie da zu Orang-Utan-Forscherin gemacht? Wissen Sie das noch?
Ich glaube, das war Romeo tatsächlich. Also Romeo. Romeo hat eine etwas traurige Berühmtheit erlangt, denn der ist als kleines Kind aus Indonesien sozusagen geraubt und nach Thailand geschmuggelt worden und wurde dann in einem hochpolitischen Akt repatriiert, kam dann also in eine Auffangstation, wo er als Hepatitis positiv diagnostiziert wurde. Und damals wusste man noch nicht, dass es eine spezielle Orang-Utan-Hepatitis gibt, die gar nicht gefährlich ist. Und man hat gesagt, nee, den können wir nicht auswildern, der steckt uns womöglich alle wilden Orang-Utans an. Und so saß er dann sehr lange alleine in einem Käfig fest und hatte eigentlich nicht gerade viel davon, dass er zurückgekommen ist.
Sie arbeiten in einer Waldschule in Borneo, da gibt es einige davon. Und ich habe mich gefragt, wie sieht denn da eigentlich ein ganz normaler Tag aus? Was macht man da von morgens bis abends?
Also wenn es nach manchen Orang-Utans ginge, dann würden die den ganzen Tag spielen. Das ist für Orang-Utans eigentlich normal, weil die ja normalerweise eben mit ihrer Mutter im Wald unterwegs wären. Ich habe ja schon gesagt, die sind Einzelgänger und dann sind die so ein bisschen was wie Einzelkinder. Und wenn die mal ein anderes Weibchen treffen, das auch ein Kind dabei hat, dann können die beiden Weibchen auch durchaus freundlich miteinander sein. Es ist auch wahrscheinlich, dass sie sich kennen und die Kinder spielen dann. Das sind sehr seltene Gelegenheiten, die voll ausgekostet werden. Und wenn die jetzt in der Waldschule sind, dann sind die sozusagen unendlich auf Ferien.
Obwohl es eine Schule ist. Die sollen da was lernen, ja. Gehe ich mal davon aus.
Und das ist manchmal ein bisschen schwierig. Es rät sich in solchen Situationen auch ab und zu einzugreifen. Und also wir haben zum Beispiel gerne so Jungsgruppen, die miteinander spielen. Und die muss man dann auf eine freundliche Weise trennen, indem man zum Beispiel in unterschiedliche Richtungen morgens losgeht, damit die auch ein bisschen sich auf den Wald konzentrieren und lernen, zum Beispiel von Mädchen, die sind da oft fokussierter, was man im Wald essen kann und eben nicht den ganzen Tag mit Raufspielen zu verbringen.
Teilweise haben die ihre Mütter ja, was ich mir nur schwer traue, mir das vorzustellen, was für schreckliche Erlebnisse die teilweise gehabt haben. Also da werden ihre Mütter teilweise wahrscheinlich vor ihren Augen getötet, die sie dann verteidigt haben oder im Körperkontakt getötet. Und das ist, da würde man jedes normale Menschenkind, würde man sofort zum Psychologen schleppen, um dieses Trauma zu bearbeiten. Ja. Was machen Sie da?
Ja, zwei Dinge sind da wichtig. Das eine ist mal Geduld. Einfach Geduld zu haben und dass die sich irgendwie wieder finden. Das hängt natürlich auch ein bisschen vom Alter des Kindes ab, wann es gerettet ist und was auch zwischen der Tötung der Mutter und der Aufnahme in eine Rettungsstation stattgefunden hat. Manche sind in schrecklicher Gefangenschaft und leiden da also unter Fehlernährung und Ängsten. Und andere haben schon eine Zeit verbracht, wo sie vielleicht als Kindesersatz in der Familie gelebt haben. Aber unweigerlich, wenn die Situation sich bessert, die allermeisten Menschenaffenkinder merken das dann irgendwann. Und da kommt so ein Punkt, wo die sich entscheiden und wo der Lebensmut zurückkehrt, wenn man ihnen nicht weiter was Böses antut. Und das ist dann der Moment, wo es wieder aufwärts geht und wo die zum Beispiel aufhören, sich so selber zu umarmen, sondern auch mal, wenn die neu traumatisiert ankommen, dann umarmen die sich oft selber. Und dann öffnet man halt mal so vorsichtig. Die lassen alles mit sich machen, die gucken einem aber gar nicht ins Gesicht. Und sobald man den Arm loslässt, wie von der Feder gezogen, geht er wieder zurück. Und da muss man einfach Geduld haben, die trotzdem auf dem Arm halten, die wiegen. Und nach ändert sich die Einstellung. Und besonders, wenn die andere Kinder in der Waldschule oder im Haus für die Kleinkinder sehen, orientieren die sich an denen und gewinnen schneller wieder Vertrauen, auch zu dieser Spezies, die eben ihre Mutter getötet hat.
Dr. Signe Preuschhoff, Affenforscherin, heute unser Gast in Klassik à la carte. Ein Tango von Astor Piazzolla hier bei uns auf NDR Kultur, der Liber-Tango mit den Philharmonics. Klassik à la carte, heute mit der Primatenforscherin Dr. Signe Preuschhoff. Sie hat ein Buch veröffentlicht, Meine wilden Kinder, in dem sie uns mit ihren wilden Kindern sehr bekannt macht. Frau Preuschhoff, wir haben gerade schon während der Musik lief auch darüber gesprochen, welche Bindungssituationen oder Trennungssituationen man da auch erleben kann, wenn man sich oder wenn sie sich von ihren wilden Kindern auch trennen müssen. Das kann ja teilweise offensichtlich sehr traumatisch sein, wenn sie auch einen Orang-Utan entlassen müssen, ohne dass sie das Gefühl haben, da ihn in eine glückliche Zukunft zu entlassen.
Also diese Bindungsthematik, die wird eigentlich in den Rehabilitierungsprojekten meines Erachtens noch nicht genügend verstanden und umgesetzt. Da ist man oft in den Zoos und in den Tierlabors schon weiter, dass man das einfach anerkennt. Das Allheilmittel, das allenweilen eingesetzt wird, ist, dass die natürlich Artgenossen kennenlernen müssen. Aber die Artgenossen, die wir in einer Auffangstation zur Verfügung haben, sind in der Regel andere Waisenkinder. Und das funktioniert nicht unbegrenzt. Das ist total wichtig. Ich will auch nicht sagen, dass man das nicht machen soll. Aber oft reicht das nicht. Und das erklärt sich ja auch aus der Kindheitsentwicklung bei Orang-Utans. Die sind praktisch Einzelkinder für die ersten 5 bis 7 Lebensjahre. Und wenn sie nur mit anderen Geschwistern, im besten Fall, aber nicht mit Müttern zusammenkommen, dann fehlt ihnen was. Da entwickelt sich Eifersucht. Und für uns ist die Herausforderung, diese unglaublich schwierige Gratwanderung, wo das auch jeder Orang-Utan ist da anders, zu bewerkstelligen zwischen dem Bindungsbedürfnis, dem Sicherheitsbedürfnis von so einem Waisenkind nach einer Mutter einerseits und dem Verwöhnen und zu sehr an uns binden, zu sehr in die Menschenwelt hineinlassen oder hineinziehen, andererseits. Also das ist eine ungeheuer schwierige Geschichte und das kann auch schiefgehen.
Ich stelle mir das auch deswegen so schwer vor, diese Grenze einzuhalten, weil natürlich Orang-Utans gerade bei uns Menschen, anders als wenn ich mich jetzt um eine Schildkröte kümmern würde, die jetzt evolutionstechnisch biologisch sehr weit von mir weg ist oder relativ weit weg. Natürlich funktioniert da eine Identifizierung. Man bindet sich ja schon an seinen Hund oder an seine Katze. Ja. Und bei einem Menschenaffen stelle ich mir das noch viel, viel schwerer vor, dass da keine Übertragung passiert, selbst wenn man das studiert hat, selbst wenn man weiß, was man eigentlich tut.
Ja, das ist genau richtig. Also da gibt es schon was, das passt einfach wie Schlüssel und Schloss zwischen Menschen und Menschenaffen und zwischen Müttern und Menschenaffenkindern, die halt offensichtlich für uns genau die richtigen Signale senden. Und das ist wirklich sehr wichtig, dass man da auch selbstreflektiv mit sich arbeitet, mit den eigenen Gefühlen. Und also in meiner Position, dass ich auch mit den Tierpflegern und Tierpflegerinnen arbeite und man sich gegenseitig so ein bisschen auf die Finger schaut, wenn die Beziehung zu eng wird oder wenn man, ja, wenn man vermenschlicht. Aber das Vermenschlichen beginnt nicht mit den Gefühlen, sondern, also gefährlich wird es dann, wenn die Beziehung zu exklusiv wird. Ja, weil ein menschlicher Ersatzelternteil, der steht ja nicht 24 Stunden am Tag zur Verfügung. Und der hat auch manchmal Urlaub. Und da muss man dann schon sehen, dass also eine Balance mit anderen Fürsorgern auch möglich ist, dass der Orang-Utan sich nicht zu sehr kapriziert auf eine Person. Das ist eigentlich das Wichtigste. Und das andere ist halt, dass wir sie nicht in die Menschenwelt hineinholen, indem wir sie zum Beispiel beim Fernsehen auf dem Schoß schaukeln oder sowas. Da haben Orang-Utans nichts zu suchen. Wenn wir Orang-Utan-Waisen aufziehen, müssen wir die Menschen sozusagen vor Orang-Utan lichen.
Ihr Weg zu den Orang-Utans war ja kein direkter. Sie haben vorher erst Menschenpsychologie studiert, bevor Sie in die Verhaltensbiologie sind. Sie sind aber aufgewachsen mit Tieren in Frankfurt. Ihr Vater war Anthropologe, also eigentlich die Menschenseite. Und Sie waren oft, haben Sie geschrieben, im Zoo und haben viel Jimex-Tiersendung gesehen.
Ja.
Das ist jetzt nur was, was uns verbindet. Aber jetzt mal im Ernst. Also was, Sie bringen dann einerseits also Menschenpsychologie-Kenntnis mit, aber dann muss es ja den Moment gegeben haben, wo Sie sich dann doch den Tieren verbundener fühlten oder das größere Interesse da war?
Ja, also das ist richtig. Ich habe ursprünglich Psychologie studiert, wollte aber nicht als Therapeut arbeiten. Also aus irgendwelchen Gründen war mir das unlieb. Und ich fand auch, dass Menschen einen immer ziemlich verwirren mit dem ganzen Gerede, das sie so von sich geben, und hatte immer so das Gefühl, dass die wichtigen Dinge oft einfach entweder nicht in Worte zu fassen sind oder sich auch hinter Worten verbergen. Und dann habe ich halt irgendwann angefangen, mich der Zoologie zuzuwenden und habe wirklich, ich glaube, bald 20 Jahre mit diversen Affenarten gearbeitet und nichtverbales Verhalten untersucht, bevor ich dann erst 2000 zur Psychologie zurückgekommen bin, durch die Pensionierung von ehemaligen Laborschimpansen. Und da führte kein Weg dran vorbei. Da musste ich dann auf alles, was ich je gelernt hatte, an klinischer Psychologie und Kindheitsentwicklung zurückgreifen. Und das war dann natürlich praktisch, dass ich diese Sachen mal gelernt hatte.
Wie hat denn dann der Umgang mit Orang-Utans oder auch mit Schimpansen, Menschenaffen, ihren Umgang mit Menschen beeinflusst?
Das ist eine sehr interessante Frage. Also ich würde da weiter zurückgehen. Ich habe ja auch viel Konfliktbewältigungsverhalten und wie gesagt nonverbale Kommunikation bei den sogenannten Tieraffen, also Makaken, sowas wie Rhesusaffen, beobachtet. Und ich würde sagen, dass sehr viel von meiner sozialen Intelligenz aus diesen Beobachtungen entstanden ist und den Reflexionen darüber. Und da habe ich schon sehr, sehr viel von den Affen gelernt. Und das war auch eine gewisse Dankbarkeit, glaube ich, für das, was ich bei ihnen so mir abschauen durfte, die mich dann dazu gebracht hat, das auch mal für sie zu ihrem Wohle anwenden zu wollen, als ich da diese Pensionierung von den Laborschimpansen übernommen habe.
Musik aus Carmen von Georges Bizet, die Arie der Carmen Près des Remparts de Séville. Und die Oper geht nicht so gut aus. Grace Bumbry hat sie hier gesungen mit dem Rundfunkorchester Berlin auf NDR Kultur. Es geht bei uns heute um, ja, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, unsere Verwandten in Klassik à la carte auf NDR Kultur. Denn zu Gast ist die Affenforscherin Dr. Signe Preuschhoff. Frau Preuschhoff, Sie arbeiten in einer Waldschule und wir haben jetzt viel über das Verhalten, über den Kontakt gesprochen. Aber das Pragmatische daran ist, Sie müssen das auch finanzieren. Mhm. Sie brauchen Menschen, die Sie unterstützen darin, dass es sich lohnt, die Orang-Utans zu retten.
Das ist richtig.
Worauf können Sie da sich verlassen? Worauf können Sie da zurückgreifen?
Also der Sponsor für diese Orang-Utan-Arbeit ist eine Tierschutzorganisation, die heißt Vier Pfoten. Das ist auch mein Arbeitgeber. Und die bekommen Spenden von Privatpersonen, die das Vertrauen haben, dass wir mit dem Geld das Richtige machen. Und die diese phänomenale Leistung erbringen, hier zum Beispiel in Hamburg zu sitzen und sich vorzustellen, da gibt es Orang-Utans, die werden heimatlos, weil wir Palmöl in der Schokolade haben oder in der Seife. Und die sich solidarisch erklären und sagen, also ich möchte gerne, dass diese Orang-Utans nicht so sehr darunter leiden müssen und zumindest eine zweite Chance bekommen. Und das ist eine phänomenale Sache. Und auch in Indonesien wird das jetzt verstanden. Also ich hatte vor 2 Wochen, bevor ich gekommen bin, Gespräche im Ministerium für Forstwirtschaft und habe erklärt, dass man das ja auch als einen Akt der Solidarität sehen kann. In Indonesien ist ja die Situation schwierig. Die Menschen haben weniger materiellen Wohlstand und die Entwicklung, die wirtschaftliche Entwicklung des Landes ist sehr eng mit dem Palmöl und seinem Siegeszug verknüpft. Und da kommt man schnell in die Situation, dass man entweder Menschen oder Menschenaffen, Orang-Utans, unterstützt. Und ich finde es sehr wichtig zu begreifen, dass das nicht zwangsläufig ein Konflikt ist, sondern dass es eben nachhaltige Methoden gibt, die Ressourcen in Indonesien zu verwenden. Und dass die Indonesier können, glaube ich, zunehmend verstehen, dass sie auf Solidarität im Westen auch zählen können. Das ist sehr wichtig. Und da ist natürlich auch der Konflikt, mit welchen Menschen redet man gerade. Je weiter die Menschen vom Wald weg sind, desto mehr ist eine Bereitschaft vorhanden, scheint mir, dass die Orang-Utans geschützt werden müssen, dass man das einsieht und so weiter. Aber die Menschen, die direkt an der Schnittstelle, ich nenne das die Ausrottungsfront, leben, das sind halt oft Menschen, die ein sehr geringes Einkommen und überhaupt keine Bildung haben und die sich in so einem Konkurrenzkampf mit der Natur sehen. Und diese Menschen müssen wir erreichen. Diese Menschen müssen wir überzeugen, dass ihr Wohlstand nicht notwendigerweise auf Kosten der Natur gehen muss, sondern im Gegenteil, dass ihr langfristiger Wohlstand durch ein Haushalten mit den natürlichen Ressourcen nur gewährleistet sein kann. Und das ist nicht einfach.
Mozart, gespielt vom London Philharmonic Orchestra unter der Leitung von Christoph Eschenbach. Mozarts Konzert für 3 Klavier und Orchester mit dem 3. Satz hier. Eine Aufnahme mit Christoph Eschenbach, Justus Franz und dem Altbundeskanzler Helmut Schmidt, der ja ein großer Mozart-Liebhaber war. NDR Kultur, Klassik à la carte. Heute zu Gast Dr. Signe Preuschhoff, Primatenforscherin. Wir sprechen über ihre wilden Kinder, ein Leben für und mit auch den letzten Orang-Utans. Was gibt Ihnen eigentlich, Frau Preuschhoff, die Kraft, nicht aufzugeben?
Naja, zum einen kann man ja nicht einfach türmen, wenn die Situation unangenehm wird. Ja, also wenn man dann da ist, dann sollte man schon auch versuchen, einfach bei der Stange zu bleiben. Aber es ist natürlich schon richtig, dass das auch emotional ziemlich zehren kann. Und da habe ich durchaus auch schon so meine Höhen und Tiefen erlebt. Also es gibt schon Zeichen auch der Hoffnung. Der gegenwärtige indonesische Präsident hat ja zum Beispiel ein Moratorium ausgerufen. 5 Jahre darf kein neuer Wald in Palmölanbauflächen umgewandelt werden. Und das ist eine direkte Antwort auf das Zündeln in Trockenjahren, wo dann durch den Versuch, also dass der Wald irgendwie schon abgebrannt wäre, ist er nicht mehr so wertvoll und dann darf man den für Plantagen umwandeln oder so. Also dass die indonesische Regierung jetzt einfach darauf achtet, die bestehenden Gesetze auch anzuwenden, auch zunehmend Konzerne wegen ihrer Steuerschulden befragt, wie sie das denn halten wollen. Denn wenn das Land davon profitieren soll, dann bedeutet es natürlich auch, dass die gewinnorientierten Konzerne ihre Steuern bezahlen sollten, aus denen dann zum Beispiel Naturschutz bezahlt werden könnte, ja, damit wir nicht den Naturschutz Indonesiens aus Spendengeldern finanzieren müssen, was tatsächlich weitgehend auch der Fall ist.
Das ist doch eine völlige Schieflage. Sie finanzieren den Umweltschutz in Indonesien aus aus Spendengeldern, während gleichzeitig Wirtschaftskonzerne das Land natürlich auch ausbeuten oder umgekehrt die Menschen dort, muss man ja auch sehen, eben auf die Einnahmen angewiesen sind, davon leben. Das kann ja nicht stimmen.
Umso begrüßenswerter ist es, dass die gegenwärtige indonesische Regierung versucht, diese Schieflage in den Griff zu bekommen. Die indonesische Regierung, das muss man dazu sagen, ist der Eigentümer aller wilden Orang-Utans, die in Indonesien leben. Das ist Teil des Washingtoner Artenschutzabkommens. Und man kann also gar nicht für Orang-Utans was Gutes tun, ohne auch mit der indonesischen Regierung zu kooperieren. Und diese Kooperationsbereitschaft wird aber dort begrüßt.
Sie haben es vorhin anklingen lassen, wie man einerseits die wirtschaftliche Situation der Menschen vor Ort sichern kann und ihnen aber auch sagen kann, hey, das geht auch anders. Ihr müsst dafür nicht die Orang-Utans töten.
Ja, also das ist vielleicht die nachhaltigste und wichtigste Art und Weise, wie man die Situation der Orang-Utans beeinflussen kann, verbessern kann. Man ist mit so einem Projekt tatsächlich an der vordersten Front. Also wir sehen das allein beim Abfallmanagement. Ja. Mit der Auffangstation sind wir relativ nah an Großstädten wie Balikpapan und Samarinda. Aber es gibt keine Müllabfuhr. Ja. Und während man also jetzt Biomüll noch irgendwie in Kompost umwandeln kann, den man ja auch brauchen kann, ist das Problem bezogen auf den Plastikmüll einfach gigantisch. Das ist nur so ein Beispiel, wo man da an der vordersten Front ist. Und wenn man jetzt zum Beispiel Orang-Utans im Wald auswildert, dann muss man auch dort eine Lösung finden für den Müll. Ja? Und den müssen wir aus dem Wald wieder rausholen. Ja? Also wir bringen Orang-Utans rein, wir bringen Nahrungsmittel für das Team in den Urwald, aber wir bringen Müll aus dem Urwald wieder heraus. Und dann natürlich ist so ein Projekt auch Arbeitgeber und da wird man auch immer wieder aufgefordert, dass man Leute aus der sogenannten lokalen Bevölkerung einstellen soll. Und das ist zuweilen wirklich schwierig, weil die lokale Bevölkerung ist jetzt nicht zwangsläufig eine Bevölkerung, die Tierpfleger sein möchte. Tierpfleger ist eigentlich kein klares Berufsbild in Indonesien. Das müssen wir erst schaffen. Und dann müssen wir das auch zu einem höchst respektablen Beruf machen, wo die Leute verstehen, dass das nicht was ist, was man macht, wenn man nicht irgendwo anders Arbeit gefunden hat. Und da brauchen wir auch wieder die Unterstützung der indonesischen Behörden, denn uns glaubt ja nicht jeder. Zu Recht, ja. Könnte ja jeder kommen.
Da könnte jeder kommen. Ich frage mich gerade, wie hoch das Renommee von Tierpflegern hierzulande ist.
Das ist richtig.
Musik aus Griechenland war das, ein traditionell griechischer Tanz, Hasapiko mit dem Ensemble L'Arpeggiata und Christina Pluha. Klassik à la carte, NDR Kultur zu Gast ist heute Signe Preuschhoff. Frau Preuschhoff, Sie haben vorhin gesagt, eigentlich sollte man die Orang-Utan-Welt und die Menschenwelt trennen. Trotzdem habe ich mich gefragt, mögen Orang-Utans Musik? Würden die sowas zum Beispiel mögen?
Das ist eine interessante Frage. Also aufgrund dieser Rehabilitierungsthematik habe ich das nie ausprobiert. Aber ich könnte mir schon gut vorstellen, dass die Wahrnehmung für Musik zwischen Menschen und Menschenaffen auch relativ ähnlich ist. Also dass sie sich von ähnlicher Musik aufgeregt oder aufgepeitscht fühlen oder auch beruhigt, je nachdem, was es für eine Musik ist. Und bei Schimpansen kann man ja sehen, dass die auch sozusagen Gruppenmusik machen, also mindestens mal Perkussion, ja.
Genau. Also da scheint es irgendwelche Urgene zu geben. Auch bei Menschen beobachtet man das ja immer wieder. Kinder, die fangen automatisch an zu tanzen meistens, ja. Obwohl sie das vorher nicht beigebracht bekommen haben, wenn sie auf vor einer Bühne stehen. Also da gibt es offensichtlich irgendwas in uns drin. Wir sprachen von dem Aspekt Tierpflege oder Tierpfleger in Indonesien als neues Berufsbild. Wie erleben Sie denn die Tierpflege in Europa? Sie selbst haben als Kind viel Zeit im Frankfurter Zoo verbracht und dort natürlich auch Menschenaffen eingesperrt gesehen. Machen Zoos Sinn?
Also das ist natürlich richtig, dass eigentlich meine ganze Kindheit und Jugend hindurch waren Menschenaffen hauptsächlich in so gefliesten Badezimmern zu sehen. Und da war eklatant, dass die sich da nicht wohlfühlen. Moderne Zoos machen andere Tierhaltungen, die haben oft Freigehege und da muss man natürlich schon auch ein bisschen genau gucken, wie viel von dem wirklich für die Affen zur Verfügung steht und wie viel sozusagen Kulisse für den Besucher ist. Das ist durchaus unterschiedlich. Ja, Sie können sich vorstellen, dass ich selber und natürlich auch unsere Organisation nicht der Meinung sind, dass Wildtiere in Gefangenschaft gehören. Trotzdem ist es so, dass die Tierpflege in modernen Zoos wirklich ziemlich gut ist in der Regel. Wir haben eine standardisierte Tierpflegerausbildung. In Österreich zum Beispiel gibt es zwei Wege der Tierpflegerausbildung. Die eine ist mehr eine Lehre, das andere ist schon fast wie ein Studium und da lernt man auch sehr viel über medizinische Aspekte. Solche Leute sind besonders, auch wenn sie Berufserfahrung haben, sehr kenntnisreich, hoch motiviert und haben auch für solche Projekte wie ein Rehabilitierungsprojekt vor Ort wirklich Know-how zu geben. Und also was die über Enrichment wissen, über Ernährung wissen, über Käfigeinrichtungen wissen. Und wir brauchen Käfige zu weilen. Wir brauchen die zum Beispiel, wenn die Orang-Utans noch in der Quarantänephase sind. Und solche Kenntnisse suche ich auch in unserem Team zu bilden. Also es ist eine komplizierte Frage.
Mir ist aufgefallen in Ihrem Buch auch noch der Aspekt, Sie haben ein großes Forschungskapitel in Ihrem Buch. Man kann da sehr, sehr viel lernen, auch über die Primatenforschung und ihre Geschichte. Und da spielen immer wieder Frauen eigentlich die großen Rollen. Also Namen wie Jane Goodall oder Diane Fossey haben in der Forschung der Menschenaffen einen großen Namen. Auch Sie sind eine Frau. Ist es ein Zufall?
Man könnte vielleicht sagen, die Frauen sind eher diejenigen, die sich dann auch bemühen, einzugreifen, helfend einzugreifen. Und die großen Namen unter den Männern, das sind eher Leute, die sich auf die reine und pure Forschung konzentrieren. Und man macht sich halt schon irgendwie ein bisschen die Finger schmutzig, wenn man eingreift und versucht, Verantwortung zu übernehmen für die Art oder für die Arten, die wir eben nicht nur studieren, sondern also ich finde, so viel, wie wir heute auch durch eben wissenschaftliche Arbeiten über Menschenaffen wissen, ist das einfach nicht akzeptabel, dass wir uns in der Not von ihnen abwenden.
Wir waren in Norwegen unterwegs mit Musik von Edvard Grieg, Der letzte Frühling aus den zwei elegischen Melodien hier mit dem NDR Elbphilharmonieorchester. Frau Preuschhoff ist unser Gast, Affenforscherin. Wir haben gerade schon drüber gesprochen. Ich bewundere ein Leben im Dschungel. Andere vielleicht auch. Sie bewegen sich ständig mit ihren jungen Orang-Utans im Dschungel Indonesiens. Was ist denn an diesem Leben das Schwierigste?
Also was ich tatsächlich belastend finde auf die Dauer, das ist so wenig Privatsphäre zu haben, wenn man jetzt in so einem Camp ist. Wenn man Glück hat oder Rang hoch ist, so wie ich, dann hat man eine gewisse Chance auf ein eigenes Zimmer. Aber in der Regel teilt man das einfach wegen der räumlichen Enge und weil wir ja auch einen kleinen Fußabdruck hinterlassen wollen. Also wir müssen ja vor Morgengrauen an den Orang-Utan-Schlafbäumen sein, um die abzuholen. Und da müssen alle gleichzeitig fertig werden. Und wenn man nur ein Bad hat, dann ist das echt schwierig. Ich brauche keinen Luxus im Wald, ja, aber also Privatsphäre ist schon was Feines und man denkt das sich auch nicht so, dass man dann unter dichtem Stress leidet.
Ist das in Indonesien insgesamt auch unter den Menschen dort ein bisschen anders? Gehen die damit anders um mit der Dichte, mit dieser Nähe?
Ja, also natürlich Westeuropäer oder ja, Westeuropäer sind schon speziell, glaube ich, unter den Menschen, dass wir so wenig Körperkontakt haben und Indonesier können sich eigentlich nur wohlfühlen, wenn sie mindestens zu zweit sind. Und es ist auch normal eigentlich für die Körperkontakt zu haben mit Leuten, die sie gar nicht besonders gut kennen. Da sind wir schon anders.
Dann müssen wir Europäer auf Indonesier sehr komisch wirken.
Ja, also ich glaube schon, dass in vieler Hinsicht wirken wir sehr komisch und sehr ausländisch. Aber also das hat, glaube ich, schon auch schnell erweckt, dass so ein Eindruck von Kälte.
Sie leben aber auch noch ein Leben in Europa mit Ihrer Familie. Mhm. Wie schaffen Sie da die Balance? Sie sind ja oft ewig lang weg.
Ja, also ich denke schon, dass das der Familie und den Freunden viel Toleranz abverlangt, dass ich halt so jemand bin, der hauptsächlich durch Abwesenheit glänzt. Und wenn ich dann mal zurückkomme, dann bin ich meist müde und vielleicht nicht so gesprächig oder einfach froh, wenn ich mal keine Entscheidungen treffen muss.
Sie haben in Ihrem Buch uns viele Ihrer Affenkinder, Ihrer Orang-Utan-Kinder näher gebracht. Zum Beispiel Kopral, Lejan, Shri. Die bekommen alle Namen und werden uns dadurch natürlich auch ein bisschen vertrauter. Haben Sie jetzt noch teilweise Kontakt zu einzelnen von denen?
Ja, also soweit mir das möglich ist, nehme ich schon Anteil an deren Entwicklung. Und als ich circa vor einem Jahr gehört habe, dass die Lessan also jetzt ein eigenes Baby hat, da habe ich mich wahnsinnig gefreut. Also das sind dann wirklich so Momente, da fühle ich mich als Oma und denke, wow, das ist ja total toll.
Meine wilden Kinder, ein Leben für die letzten Orang-Utans, das ist das soeben erschienene Buch von der Affenforscherin Dr. Signe Preuschhoff, die heute in Klassik à la carte auf NR Kultur unser Gast war. Ich habe mich sehr gefreut, die Zeit ist viel zu schnell vergangen. Was ist Ihr nächstes Projekt und was wünschen Sie sich am meisten für Ihre wilden Kinder?
Was ich mir eigentlich wünsche, ist, dass das unsere wilden Kinder sind. Ja, das sind ja unsere Verwandten. Also wenn ich durch das Interview oder durch das Buch Leute auf die Thematik mit den Orang-Utans, auf die Ähnlichkeiten zwischen Menschen und Menschenaffen aufmerksam machen kann und Sympathie für unsere nächsten Verwandten erwecken kann, dann ist das eigentlich alles, was ich mir ersehne.
Die Primatenforscherin und Orang-Utan-Beschützerin Dr. Signe Preuschhoff war unser Gast heute in Klassik à la carte. Sie zu Hause können die Sendung auf unserer Homepage nachhören unter ndr.de/ndrkultur. Mein Name ist Petra Ries. Danke fürs Zuhören und einen schönen Nachmittag.
NDR Kultur. Hören und genießen.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.